Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Reaktorkatastrophe in Japan hat der Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland kräftigen Zulauf beschert. In den 4 größten Städten demonstrierten heute nach Angaben der Veranstalter insgesamt 250.000 Menschen für einen schnellen Ausstieg aus der Kernkraft, so viele wie nie zuvor in Deutschland.
14.15 Uhr, eine Minute Schweigen für die Opfer der Naturkatastrophe in Japan. Nach gut 2 Stunden Demonstrieren unter dem Motto Fukushima mahnt, alle AKWs abschalten. Allein in Berlin gingen dafür nach Angaben des Veranstalters 120.000 Menschen auf die Straße und verliehen ihrer Forderung lautstark Nachdruck. Auch das Moratorium der Regierung sehen viele kritisch.
Das Moratorium ist dafür 3 Monate jetzt festgelegt, um angeblich zu überprüfen. Aber es sieht eher nach Wahlkampftaktik aus.
Die Zeit ist gekommen, endgültig Nein zu sagen.
Nicht nur abschalten, auch abwählen.
Bundesweit demonstrierten 250.000 Atomkraftgegner. Hier in Köln waren es 40.000. In Hamburg ebenso. Zu den Großdemonstrationen aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus Anti-Atom-Initiativen, Gewerkschaften und Umweltverbänden. Dies sei nur der Beginn einer Protestwelle, sagen die Initiatoren.
Die nächsten Demonstrationen sind in Vorbereitung. Ostermontag wird es Großdemonstrationen an allen Atomkraftwerken geben. Und es gibt bereits den Aufruf im Juni, wenn die Atomkraftwerke nicht stillgelegt werden, sie massenhaft zu blockieren.
Und auch in München versammelten sich trotz schlechten Wetters mehr als 40.000 Menschen in der Innenstadt. Das Thema Atomkraft trieb heute auch Spitzenpolitiker der Opposition auf die Straße.
Die jungen Menschen, aber auch, glaube ich, viele, die älter sind, die sehen die großen Chancen der erneuerbaren Energien. Und sie sehen die Gefahren der Atomkraft und deswegen merken sie hier, das ist doch ein gewaltiges Zeichen in ganz Deutschland für den Umstieg, für die Energiewende.
Ich bin positiv überrascht, dass sehr viele Menschen sich gegen die Kerntechnologie zur Wehr setzen wollen. Das ist klar, das hat sich ja in den letzten Wochen gezeigt, aber dass es so viele sind, ist wirklich eine Bestätigung, eine Bestärkung und vor allen Dingen auch nochmal ein Warnsignal an die Regierung Merkel.
Dass in dieser Situation keine Konsequenzen gezogen werden und nicht wenigstens die ältesten Anlagen sofort endgültig entschädigungsfrei in Deutschland abgeschaltet werden, das ist so ungeheuerlich, das treibt immer mehr Menschen auf die Straße.
Mit den heutigen Massenprotesten hat die 30-jährige Anti-Atomkraftbewegung einen neuen Höhepunkt und neuen Schub bekommen.
Die Lage am Atomkraftwerk Fukushima in Japan hat sich weiter verschärft. Die radioaktive Belastung des Meerwassers in der Nähe der Reaktoren ist drastisch gestiegen. In der Anlage bemühen sich Techniker weiter, die Kühlanlagen ans Stromnetz anzuschließen. Vorgestern waren 3 Arbeiter bei einem Reparaturversuch verstrahlt worden. Bei den Bewohnern der umliegenden Gebiete wächst unterdessen die Sorge.
Auch in ihrer Notunterkunft 20 Kilometer von Fukushima entfernt sind sie offenbar noch nicht in Sicherheit. Die Behörden bitten diese Bewohner erneut, das Wenige zusammenzupacken, das ihnen geblieben ist, und noch weiter ins Landesinnere zu gehen. Aber können wir denn jemals wieder zurück in unsere Heimat, zu unseren Sachen, fragt sie besorgt. Es ist besser, wenn alle aus unserem Dorf noch einmal umziehen, aber ich werde mich bemühen, dass ihr irgendwann zurückkehren könnt. Unterdessen steigt die radioaktive Belastung des Meerwassers. Nahe der Anlage sind die Jodwerte in die Höhe geschossen. Proben ergaben einen Messwert, der 1250 Mal über der erlaubten Grenze liegt. Dennoch hält Regierungssprecher Edano diesen Anstieg zunächst für unbedenklich. Natürlich werden wir nun verstärkt das Meerwasser kontrollieren, aber zurzeit ist die Radioaktivität im Wasser für Fische und Pflanzen nicht gefährlich und unsere Experten glauben, dass sie außerhalb der 20-Kilometer-Zone keinen Einfluss hat. Nun rätseln Experten, wie die Radioaktivität ins Wasser gelangen konnte. Betreiber TEPCO schließt ein Leck des Gebäudes nicht mehr aus. Eigentlich kann kein Wasser aus dem Gebäude entweichen, aber durch das Erdbeben könnte es einen Riss bekommen haben, aus dem nun die Radioaktivität ins Wasser gelangt. Der Betreiber hat heute auch bekannt gegeben, dass immer mehr verstrahltes Wasser in den Reaktorgebäuden steht, inzwischen bis zu 1,5 Meter hoch. Ein schlechtes Zeichen, denn solange dieses Wasser nicht abgepumpt werden kann, sind die Techniker nicht in der Lage, die so dringend benötigten Kühlpumpen anzuschließen.
Die Überlebenden des Tsunamis in Japan harren weiter unter äußerst schwierigen Bedingungen aus. Hunderttausende Menschen, die das Dach über dem Kopf verloren haben, müssen noch immer ohne Strom und ohne warme Mahlzeiten auskommen. Die Aufräumarbeiten werden von Schnee und Eis behindert, ebenso die Suche nach Vermissten. Mehr als 17.000 Menschen gelten als verschollen. Die Zahl der Todesopfer wird inzwischen mit mehr als 10.100 angegeben.
Familienbesuch im Katastrophengebiet. Ich freue mich so sehr, sagt die alte Dame. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, erwidert ihre Verwandte. Es ist das erste Wochenende, seit die Hauptverkehrsstraßen für alle wieder freigegeben sind. Aus dem ganzen Land reisen Angehörige und Freunde an. Sie bringen den Überlebenden Essen, Benzin, Kleidung und spenden Trost. ...250.000 Menschen in Notunterkünften. In Minami-Sanriku allein gut 10.000. Der Bürgermeister berichtet, dass nun mehrere Übergangswohnungen in Nachbarstädten hergerichtet seien. Antragsformulare werden verteilt. Aber viele von uns möchten lieber bleiben, sagt dieser Mann. Wir haben Angst, dass unsere Stadt nicht wieder aufgebaut wird. Bei der Versorgung kommt es weiter zu Engpässen. Strom und Leitungswasser fehlen häufig noch. Aber es wird spürbar besser, auch dank der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Die Frau weint, weil ihr jemand eine heiße Suppe gegeben hat. In einer der Sommerresidenzen des Kaisers wird das Bad der Angestellten für Bedürftige geöffnet. Die sind dankbar. Durch das Bad konnte ich kurz vergessen, dass ich kein Zuhause mehr habe. Das Wetter macht die Lage für die Menschen nicht einfacher. Auch in den nächsten Tagen soll es kalt bleiben und weiter schneien.
In Libyen haben die Aufständischen einen strategisch wichtigen Erfolg errungen. Neben den Städten Tobruk und Benghazi ist jetzt auch Adj-Dabiya in ihrer Hand, während die Truppen von Machthaber Gaddafi außer der Hauptstadt Tripolis Städte wie Ras Lanuf und Sirte kontrollieren. Besonders umkämpft waren heute Brega und Misrata. Nach Angaben der Aufständischen waren Luftangriffe bei der Übernahme von Adj-Dabiya entscheidend. Die Regierung in Tripolis warf den beteiligten Staaten Parteinahme für die Aufständischen vor.
Nach 11 Tagen Kampf haben sie es geschafft. Adj-Dabiya ist in der Hand der Aufständischen. Der Vormarsch von Gaddafis Truppen Richtung Osten scheint gestoppt. Sie haben ihre Waffen und ihre Munition zurückgelassen. Sie sind besiegt. Allahu Akbar, Gott ist groß. Wir haben ihre ganze Ausrüstung und ihre Fahrzeuge. Sie sind davongerannt. Adj-Dabiya gilt als strategisch wichtig, liegt an einer Kreuzung, die Gaddafi den Weg nach Norden, nach Benghazi und nach Osten bis zur ägyptischen Grenze geöffnet hätte. Sie haben die 170.000 Einwohnerstadt verteidigt, doch es war ein ungleicher Kampf. Ein paar Panzerfäuste, Handgranaten, veraltete Gewehre. Sie sind schlecht ausgerüstet, stehen nicht einmal unter einem gemeinsamen Kommando. Dagegen die hochgerüsteten Milizen des Despoten. Alleine hätten sie es wohl nicht geschafft. Erst als die Alliierten begannen, auch die Bodentruppen Gaddafis aus der Luft anzugreifen, gelang die Gegenoffensive. Jetzt könnte sich das Blatt wenden. Der Osten Libyens scheint weitgehend unter Kontrolle der Aufständischen. Doch der Preis, den sie dafür bezahlt haben, ist hoch. Ein Krankenhaus in Benghazi, Libyens zweitgrößter Stadt. Noch immer werden Verletzte eingeliefert, denn noch immer schießen Gaddafi-treue Milizionäre auf Zivilisten. Viele Schwestern trauen sich nicht mehr herzukommen. Und die, die es wagen, wissen nicht, ob sie sicher wieder nach Hause kommen. Und manche erfahren erst jetzt, dass ihre Angehörigen unter den Toten sind. Wie viele Menschenleben dieser Krieg bisher gekostet hat, weiß hier keiner. Die Schätzungen der internationalen Hilfsorganisationen liegen zwischen 1.000 und mehr als 6.000 Opfern.
US-Präsident Obama hat unterdessen diese wörtlich wichtigen Fortschritte der internationalen Militäraktion in Libyen gelobt. Der Einsatz habe zahllose Menschenleben gerettet, sagte Obama. Gaddafi müsse für das brutale Vorgehen gegen die Bevölkerung zur Verantwortung gezogen werden. Obama bekräftigte außerdem, das militärische Engagement der USA sei begrenzt.
Im Jemen sind erneut Zehntausende Menschen gegen Präsident Saleh auf die Straße gegangen. Saleh ist seit mehr als 30 Jahren an der Macht und hat heute erneut angekündigt, unter bestimmten Bedingungen zurückzutreten. Die Demonstranten in der Hauptstadt Sanaa forderten auf Transparenten und in Sprechchören weiterhin den sofortigen Rücktritt von Saleh.
In Syrien ist die Lage nach den gewaltsam aufgelösten Protesten gegen die Regierung weiter angespannt. In Latakia sollen Heckenschützen auf Passanten geschossen und zwei Menschen getötet haben. Büros der regierenden Baath-Partei wurden offenbar in Brand gesetzt. In Daraa versammelten sich erneut Tausende und forderten den Rücktritt von Präsident Assad. Anhänger der Regierung gingen in Damaskus auf die Straße.
Bundesverteidigungsminister de Maizière ist nach 3 Wochen im neuen Amt zu einem ersten Truppenbesuch nach Afghanistan gereist. Im Bundeswehrstützpunkt in Mazar-i-Sharif erinnerte er an die deutschen Soldaten, die im Einsatz getötet wurden. Wie sein Vorgänger zu Guttenberg sprach de Maizière von einem Krieg in dem Land. Er komme als Lernender. Für den Einsatz der Bundeswehr gebe es große Anerkennung und Unterstützung in der deutschen Bevölkerung, so der Verteidigungsminister.
In London sind Hunderttausende gegen den Sparkurs der Regierung auf die Straße gegangen. Dabei gab es auch Zusammenstöße mit der Polizei. Nach Angaben der Gewerkschaften protestierten mehr als 250.000 Menschen gegen steigende Arbeitslosigkeit, Steuererhöhungen und Pensionsreformen. Am Rande der Kundgebung warfen gewalttätige Demonstranten mit Farbe, legten Feuer und brachen in eine Bankfiliale ein. 9 Menschen wurden festgenommen. Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom ist beigelegt. Wie das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi in Berlin mitteilten, sollen die Angestellten von April an 3,15% mehr Geld bekommen. Mitarbeiter der Servicesparte erhalten zusätzlich rückwirkend zum Januar 2% mehr Geld. Der Tarifvertrag läuft bis Ende Januar 2012. Das Schlichtungsergebnis wurde unter Vermittlung des früheren Hamburger Bürgermeisters Foscherau erzielt. Kunden von Privatbahnen müssen sich in der kommenden Woche auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL kündigte Streiks bei den großen Nahverkehrskonkurrenten der Deutschen Bahn an. Sie könnten bereits am Montag beginnen, würden aber 12 Stunden vorher bekannt gegeben. Die GDL kämpft für einen einheitlichen Tarifvertrag für alle Lokführer, unabhängig davon, bei welchem Unternehmen sie arbeiten. Die Privatbahnen hatten die Verhandlungen darüber für gescheitert erklärt.
Hannover hat einen neuen Landesbischof, Ralf Meister, hier rechts im Bild. Der 49-Jährige wurde am Nachmittag in sein Amt eingeführt, als Nachfolger von Margot Käßmann, die heute verabschiedet wurde. Sie war im vergangenen Jahr als Landesbischöfin und als Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche zurückgetreten. Die Polizei hatte bei einer Autofahrt Käßmanns einen überhöhten Alkoholwert in ihrem Blut festgestellt.
Die Fußballerinnen des FFC Frankfurt haben zum 8. Mal den DFB-Pokal gewonnen. Im Endspiel in Köln bezwangen sie Meister Turbine Potsdam mit 2:1.
Für den ersten FFC Frankfurt ist es der erste Titelgewinn seit 3 Jahren. Im Finale in Köln vor 20.000 Zuschauern war Frankfurt in Schwarz-Weiß von Beginn an gegen Potsdam besser und zielstrebiger. Die logische Folge: Svenja Huth und das 1:0 nach einer Viertelstunde. Erst kurz vor der Pause legte Potsdam an Energie zu. Die Japanerin Yuki Nagasato mit dem Ausgleich für Turbine. Der Mannschaft von Trainer Bernd Schröder, die vor 2 Wochen die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte. Nach der Halbzeit Frankfurt dann aber endgültig mit der Extradosis Siegeswillen. Die 48. Minute, das 2:1 durch Kerstin Gare-Frekes. Der Ball vollständig hinter der Linie, ein regulärer Treffer. Danach Potsdam nur noch mit geringer Gegenwehr. Abgepfiffen dieses Tor für Turbine wegen Foulspiels an Torhüterin Nadine Angerer. So blieb es beim 2:1, der erste FFC Frankfurt verdienter Pokalsieger.
An diesem Wochenende beginnt die Sommerzeit. Dazu werden um 2 Uhr in der kommenden Nacht die Uhren 1 Stunde vorgestellt. Abends bleibt es damit länger hell. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 27. März.
Der Frühling kommt wieder zurück, dank des Hochs, das vom Atlantik bis nach Südosteuropa reicht. Die Wolken lösen sich auf, nur im Süden Deutschlands sorgt das Tief über Frankreich noch für Regen. Zu Wochenbeginn bringt das Hoch bei Großbritannien meist sonniges Wetter. In der Nacht regnet es zwischen Breisgau und Südostbayern, im Norden und in der Mitte bleibt es meist trocken. Vor allem im Osten bildet sich stellenweise Nebel. Am Tag regnet es im Süden zwischen Oberrhein und Chiemgau zum Teil für längere Zeit, sonst neben Quellwolken viel Sonne. Der Wind wird schwach, an den Küsten auch mäßig. Heute Nacht 7 Grad im Südwesten und minus 6 Grad im Nordosten, wo es aufklart. Am Tag 5 Grad auf Rügen und 16 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Am Montag viel Sonne, nur Richtung Küsten ist es wolkiger, aber trocken. Richtung Alpen weiter Dauerregen. Am Dienstag überall viel Sonne, nur lockere Wolken und trocken. Der Mittwoch beginnt überall sonnig, im Laufe des Tages allerdings im Westen und Südwesten Gewitterschauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.05 Uhr mit Tom Buro. Darin Anti-Atom-Demonstrationen in Deutschland, Kernkraftgegner im Aufwind und Tsunami-Katastrophe in Japan, die dramatische Situation der Kinder.